Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Max Linden, Founder und CEO von Lemon Markets. Kennt ihr wahrscheinlich noch, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, denn Max war vor ungefähr 2 Jahren hier zu Gast. Damals ging es um eine beachtliche 15 Millionen Euro Finanzierungsrunde von Lakestar, von Lightspeed und von Creandum. Also wirklich das Who is Who der VC-Szene. Und jetzt sprechen wir, weil Lemon Markets seinen nächsten Meilenstein erreicht hat. Und Max, wer ihn nicht kennt, Max ist wirklich ein hervorragender Gesprächspartner, der unglaublich gerne Wissen teilt, der unglaublich viele Dinge tief durchdringt, stark reflektiert und dann, wie gesagt, auch gerne das Wissen weiterträgt. Das ist, wie gesagt, auch heute der Fall. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch mit einem gut gelaunten Max Linden, Founder und CEO von Lemon Markets. Viel Spaß!
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Max, ich freue mich sehr. Hallo.
Moin Jan, vielen Dank für die Einladung.
Cool, dass wir wieder sprechen. Ist schon eine Weile her, ne? Und jetzt hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, 2024 ist das Jahr der Lemon. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Slogan. Erklär doch mal, warum.
Warum ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Das Jahr hat super begonnen für uns mit dem Erhalt unserer Lizenz als Wertpapierinstitut, mittleres Wertpapierinstitut, um genau zu sein. Das ist natürlich ein monumentaler Meilenstein war für uns als Firma und worauf wir super stolz sind. Und dementsprechend hat das Jahr schon sehr gut begonnen für uns und genauso wollen wir auch weitermachen, jetzt im nächsten Schritt die Plattform in Betrieb zu nehmen. Und dann freuen wir uns total drauf, mit mehr Partnern daran zu arbeiten, Investment für ihre Kunden zugänglich zu machen. Und ich glaube, das sind gute Vorzeichen für ein erfolgreiches Jahr.
Ich habe nochmal gerade geschaut, wir haben im April 22 gesprochen, damals eine wirklich sehr, sehr beachtliche Runde, 15 Millionen Euro damals war der Aufhänger. Seitdem habt ihr so quasi im stillen Kämmerlein gewerkelt. Das hat mich von außen betrachtet so ein bisschen erinnert an Trade Republic, ne? Die haben das auch so gemacht.
Das ist ein extrem freundlicher Vergleich von dir. Ich glaube einfach, das ist, was wir gemerkt haben, die Komplexität an Produkten, die wir bauen, die braucht Zeit und wir hatten Glück, dass wir damals quasi Investoren gefunden haben, die das verstanden haben und die das mitgetragen haben und so haben wir uns darauf fokussiert und wie du sagst, viel im Hintergrund quasi gewerkelt, Partnerschaften eingetütet, Dienstleister an Bord geholt, das Team ganz strategisch aufgebaut und so glaube ich so langsam nach und nach ist es dann immer lauter um uns geworden und jetzt freuen wir uns, das Narrativ auch wieder selber zu shapen.
Cool. Lass uns vielleicht mal ganz kurz nochmal drüber sprechen, was ihr genau macht, ne? Dass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vor 2 Jahren nicht reingehört haben und für die der Lemon Markets vielleicht noch kein richtiger Begriff ist, dass sie ein bisschen einordnen können, was ihr da gerade baut.
Auf dem High Level, was wir bauen, ist Infrastruktur, die es unseren Partnern, das sind normalerweise Fintechs, andere Finanzdienstleister, Banken, Vermögenswaltern, ermöglicht, über unsere Plattform ihren Kunden das Investieren in Aktien, ETFs, Fonds oder andere Kapitalmarktprodukte anzubieten. Und wir fungieren dabei als White-Label-Plattform im Hintergrund, ein bisschen as a Service und kümmern uns sowohl quasi um das Technische als auch um das Regulatorische, wie um alle operativen Themen, die damit einhergehen. Denn mittlerweile sind wir hier schon ein Team an 50 Experten für alle Fragen rund um den Wertpapierhandel.
Ich habe so ein bisschen die These, dass die besten Produkte, die so entwickelt werden in der digitalen Welt, weil die VCs fragen ja immer nach dem Problem, wie groß ist das Problem eigentlich? Ich glaube, die besten Probleme werden eigentlich von Leuten kreiert, die ein Problem nur antizipieren, die gar nicht wissen, also wo der Nutzer gar nicht weiß, dass das Problem so groß ist. Wie ist es bei euch? War das jetzt ein Riesenthema, was ihr da bedient? Also rennen euch Leute jetzt die Bude ein oder war das eher so, wow, cool, dass es das gibt, aber ich wusste gar nicht, dass es das Problem hatte?
Ich glaube, es gibt Probleme, die du als Konsument oder auch als quasi Business, von denen du gar nichts mitkriegen solltest. Und das ist auch gut so, weil am Ende für dich als Privatkunden, der investieren möchte, sollte sich das nach einer nahtlosen Experience anfühlen. Auf der anderen Seite, die Leute, die das wiederum sicherstellen, dass du so eine nahtlose Experience hast, die brauchen ja auch jemanden, der sie dabei unterstützt. Und wenn du da die letzte Generation an Leuten fragst, die solche Produkte gebaut haben, dann werden die dir erzählen, dass sie da ziemlich viel Scheiße gefressen haben. Und das ist genau da, wo wir ansetzen. Das heißt, in einem Spitzenkreis an Menschen, die wichtige Entscheider sind in solchen quasi Bereichen, da stoßen wir auf extrem viel Zustimmung und gemeinsam mit denen sorgen wir dafür, dass du im besten Fall gar nichts davon mitkriegst. Und wir quasi als Dienstleister sind uns natürlich besonders gelegen, dass wir die Prozesse sauber abfahren. Denn nur wenn bei uns was schiefläuft, bekommst du überhaupt was mit. Und so quasi ist unsere Philosophie da zu versuchen, weiter im Hintergrund zu bleiben und unseren Partnern die Bühne zu überlassen, damit sie mit ihren wichtigen Themen den Markt bespielen können. Während wir hoffentlich einfach weiter für dieses breite Publikum unauffällig unseren Job machen, weil unauffällig wird dann heißen gut.
Sehr spannend, ja. Und sag mal was zur Marktgröße. Interesse, weil das ist ja schon, also immer diese 15 Millionen Runde, die ihr abgeschlossen habt, das zeigt ja schon, dass ihr scheinbar einen sehr, sehr großen Markt adressiert, ne?
Total. Also wir reden hier über den quasi globalen Markt für Brokerage und Custody. Die Kapitalmärkte als solche sind ja der größte Markt, den es überhaupt gibt. Da redest du von Trillionen an Handelsvolumina, die da durchfließen und wir bauen Infrastruktur dafür. Das ist was, wo glaube ich, die Frage nach der Marktgröße im Generellen gar nicht so sehr stellt. Die viel spannendere Frage ist dann, okay, wenn das jetzt hier so ein Riesending ist, was ist die richtige Strategie, um da reinzugehen und quasi Traktion aufzubauen und eben auch den langen Atem zu haben, da dann wirklich Veränderungen bringen zu können? Und da ist es so, das glaube ich, ist sehr einleuchtend, dass natürlich nah am Kunden die Unternehmen, die da arbeiten, die sind, die quasi sehr agil sind, die progressiv sind, die kontinuierlich auch Druck vom Markt spüren, um neue Lösungen zu entwickeln und dann auch offen sind, mit Partnern wie uns zu sprechen, wie man gemeinsam ihre Infrastruktur aufs nächste Level bringen kann oder mit Unternehmern zu sprechen, wie man neue Produkte lancieren kann. Und das sind die beiden Themen, die dann bei uns aufschlagen und wo wir uns hier sehr klar im ersten Schritt darauf fokussiert haben, als Enabler zu fungieren für Fintechs, Banken und Co., die eben für ihre Kunden das Investieren in den Kapitalmarkt anbieten wollen.
Was habt ihr denn jetzt in den letzten 2 Jahren ganz konkret entwickelt? Also wie weit seid ihr gekommen? Seid ihr vor dem Plan, hinter dem Plan? Also 2 Jahre ist ja dann schon noch eine lange Zeit, ne?
Ich glaube, was manchmal so ein bisschen schwierig von außen wahrzunehmen ist, wie viel IP wir hier geschaffen haben. Das liegt sicherlich auch daran, dass das nicht das most sexy Topic ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie ein quasi Wertpapier-Settlement funktioniert. Aber das ist genau das, wo zumindest wir uns hier alle extrem für begeistern können. Und das heißt, um das ein bisschen plastischer auszudrücken, wir haben jetzt hier unser komplettes eigenes Kernbankensystem für den Wertpapierhandel entwickelt. Wir sagen dazu unsere Core Brokerage Plattform. Falls dir ein besserer Name oder ein schönerer Marketingname einfällt, auch sonst herzlich willkommen, quasi uns damit mit Ideen zu versehen. Das ist natürlich super viel IP, die wir entwickelt haben. Und da sind wir ganz klar vorgegangen und haben uns angeschaut, okay, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind für diese Art von Experience? Die haben wir selber gebaut. Und was sind die Dinge, die du dafür integrieren musst, wo du dir einfach super Lösungen quasi am Markt nehmen kannst? Und dann ist aber natürlich noch immer eine Challenge, quasi die alle zu orchestrieren. Und diese Plattform, die steht jetzt hier und das Grundgerüst dafür ist gebaut, das auch in Zukunft skalieren zu können. Und da muss man aber auch einfach fairerweise sagen, hatten wir natürlich einen enormen Vorteil gegenüber anderen Spielern im Markt, dass wir hier auf der grünen Wiese anfangen konnten und hier sehr quasi sequenziell das Ganze aufbauen können. Nichtsdestotrotz, ne, wir reden viel über die Technologie. Man darf nicht vergessen, da hängt auch eine Organisation hinter. Wir sind Damon Markets Brokerage GmbH, ist ein reguliertes Wertpapierinstitut. Damit gehen eben auch eine ganze Reihe an Pflichten einher. Ne? Und das fängt damit an, dass wir hier einen feuerfesten Tresor im Büro stehen haben.
Wirklich?
Damit wir im Sinne unserer Business Continuity Management Procedures quasi auch reagieren können. Sollte das Büro von einem Meteoriten getroffen werden, haben wir auch dafür eine Vorsorge, weil wir haben den zweiten Vault, wo ein Ersatzrechner drin liegt. Also Themen, über die du Gedanken machen musst. Warum? Zu Recht, denn am Ende vertrauen uns Kunden ihr Geld an und quasi die Ausrede, ja, ich komme jetzt nicht an dein Kundenkonto ran, weil bei uns funktioniert die IT nicht oder das WLAN funktioniert nicht. Das ist keine Ausrede, Jan, die du akzeptieren wirst, wenn es quasi um den Geld geht. Und das ist auch gut und richtig so. Und das heißt, dafür geht es dann auch, die Organisation vorzubereiten. Und da haben wir das Glück, dass wir ein paar Kollegen dazugeholt haben, die uns da mit ihrer Erfahrung total weitergebracht haben und wie die Learnings aus anderen super erfolgreichen Companies mit aufnehmen konnten.
Jetzt weiß ich ja, dass du jemand bist, der sehr, sehr gerne Wissen teilt. Das finde ich auch großartig. Können wir auch gleich noch in anderen Punkten drauf eingehen. Aber nimm uns nochmal vielleicht mit kurz auf die Reise. 2 Jahre lang, sag mal, du im stillen Kämmerlein und du weißt, ihr habt Druck, das zu bauen, diesen Tag, über den wir jetzt gerade sprechen, den zu erreichen. Das weiß man ja. Man weiß ja unterwegs nicht genau, wo man steht. So emotionales Korsett, emotionale Achterbahn. Wie ging's dir da?
Du quasi stellst eine super Frage und ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie das anderen Gründern oder anderen Leuten bei uns im Team ging, aber das war nicht immer einfach, weil auch wenn quasi wir alle hier sehr intrinsisch motiviert sind, wenn der Preis so weit entfernt ist, dann ist es manchmal ganz schön zermürbend, sich dafür jeden Tag quasi hinzusetzen und durchzuziehen, weil am Ende geht es um Konstanz. Und da gab es sicherlich eine Phase, die ein Ticken schwerer für mich war, wo ich einfach gemerkt habe, die Sachen laufen jetzt hier nicht ganz so einfach oder jetzt müssen auch mal schwierige Entscheidungen getroffen werden. Denn auch in diesen 2 Jahren war es ja nicht alles nur quasi steil nach rechts oben, sondern das ist eine Achterbahnfahrt. Und da gehört dazu, dass wir Leute aus dem Team wieder rausnehmen mussten, was immer ein Punkt ist, der mich total emotional mitnimmt, weil ich hier jedem Lemonier viel Vertrauen entgegenbringe und ich mir wünsche, dass sie hier erfolgreich werden. Und manchmal klappt das nicht. Und dann sind das natürlich unschöne Konversationen, die geführt werden müssen, die aber dazugehören, weil sie das Beste für die Firma sind. Und das ist mein Job als CEO, das Beste für die Firma zu wollen und zu machen. Und das gibt es in schönen Momenten, also wie heute, wo wir uns freuen und wo wir eine super Zeit haben. Aber das gilt vor allem dann, wenn es quasi nicht so klar ist. Und so hatten wir, glaube ich, hier unseren Fair Share of Problems, den wir uns gestellt haben. Und da muss ich aber auch ganz große Kudos ans Team aussprechen, die da cool geblieben sind, die uns vertraut haben als Leadership-Team. Und wir extrem happy und stolz sind darauf, dass in der Zeit mit der Qualität und auch mit der Mannschaft abgeliefert zu haben. Das war hier ein super, super leanes und trotzdem sehr effizientes Unterfangen.
Man darf ja auch nicht vergessen, das wissen jetzt die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nicht alle, du bist ja sehr, sehr jung, sag mal, in diese Rolle reingekommen, ne? Direkt von der Uni, glaube ich, und also erste Gründung, mit, ich glaube 20 warst du, als ihr die Runde abgeschlossen habt, ne? Und dementsprechend gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar Dinge, die man einfach noch gar nicht weiß, ne? Wo man also wahrscheinlich Fehler auch zum ersten Mal macht.
Absolut, ich glaube, da hatte ich meinen Fair Share von. Es ist natürlich auch ein Asset, weil wenn ich gewusst hätte, was für ein Schmerz auf uns zukommt, weiß ich nicht, ob ich damit so viel Elan das genauso angepackt hätte, und dementsprechend hat es auch gute Seiten für uns. Auf der anderen Seite ist es genau, wie du beschreibst, die letzten 2 Jahre waren auf einer persönlichen Ebene quasi die steilste Lernkurve, die ich bisher hatte, und ich hoffe, dass das genauso weitergeht. Da gehören natürlich ganz viele Themen dazu. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, Jan, da waren wir 15 Leute, da war ich Individual Contributor, teilen war ich irgendwie ein Teamlead. Heute sprechen wir und ich bin der Leader einer Organisation und ich führe andere Führungskräfte, die wiederum Teams leiten. Dahingehend hat sich mein Alltag, meine Routine komplett verändert. Auch die Zyklen, in denen ich denke und handle. Und das hat mich extrem herausgefordert. Es gab so 1-2 Breaking Points, so rund um die 25 und auch jetzt quasi so vor 3-4 Monaten nochmal, wo ich gemerkt habe, oh Mist, das, was ich hier tue, das funktioniert nicht mehr so. Ich muss das hier ändern, um weiterhin effektiv zu bleiben. Und ich glaube, da gab es sicherlich ein paar Themen, die wahrscheinlich erfahrenere Führungskräfte intuitiv richtiger gemacht haben. Ich bin extrem dankbar, dass das Team da die entsprechende Geduld mit mir hat. Aber versuche ich eben auch, meine Stärken reinzulehnen und die sicherlich, dass ich eben weiß, dass ich das nicht weiß und so anderen Menschen hier in diese Company einfach Gestaltungsspielraum geben kann und sie dazu enablen kann, das bei ihren Teams umzusetzen. Deswegen sind viele tolle Dinge, die wir heute machen, nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern vor allem auf den klugen Ideen von anderen Leuten, die ich dann unterstützen und fördern konnte.
Hm. Vielleicht mal kurz zu der Rolle von Investoren. Ich habe Florian Heinemann ist ja bei uns im Board, dem habe ich auch schon mal gratuliert zu der Ruhe, die sie bei Trade Republic da, quasi die Geduld, die sie hatten, ne? Weil das ist ja dann auch investorenseitig, glaube ich, nicht total selbstverständlich. Crandom ist dort auch investiert, die sind auch bei euch mit drin. Lakestar, Lightspeed sind bei euch mit drin, also wirklich klangvolle Namen. Kannst du deren Rolle mal in diesen 2 Jahren kurz beschreiben? Also wie nah waren die dran an euch? Sind die dir dann auf die Pelle gerückt, weil es nicht schnell genug ging? Oder war es eher so, dass die Erfahrenheit von denen tatsächlich auch euch dahin gebracht hat, wo ihr heute seid?
Also ich brauche niemanden, der mir quasi sagt, dass es nicht schnell genug geht. Da ist meine eigene quasi Motivation und der Anspruch an uns, glaube ich, ganz, ganz klar. Und da haben wir die Richtung vorgegeben. Wofür ich dankbar bin, sind die persönlichen Beziehungen, die da stehen. Ne? Du hast jetzt hier quasi klangvollen Namen von Institutionen genannt. Das ist schön und gut, aber am Ende geht es vielmehr um die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Und da quasi hat sich unser Board uns genau die, oder Shareholder Council, wie wir es nennen, genau die Themen angenommen, die am Ende wichtig waren. Wir haben gemeinsam eine Führungsmannschaft rekrutiert, wir haben gemeinsam Ziele und Guardrails abgesteckt und wir haben uns gemeinsam mit den Fragen beschäftigt, die wir hier als Business beantworten müssen. Und da hat jeder von ihnen auf seine eigene Art und Weise seinen Beitrag zugeleistet, aber eben auch, indem alle klar waren, okay, wir glauben hier dran und wir haben die Firma mit den richtigen Mitteln ausgestattet, um quasi genau den Weg zu gehen, den sie geht. Und da muss ich auch sagen, hat keiner die Geduld verloren. Und das ist was ich sehr zu schätzen weiß, dieses Vertrauen zu spüren, weil sicherlich auch Momente der Unsicherheit für mich gab, wo ich dankbar dafür bin, dass dann andere Leute da waren, die mir gesagt haben, hey, Max, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ihr macht das schon ziemlich gut, mal weitermachen und guck mal, wo du in 6 Monaten stehst. Und im Nachhinein quasi fällt es mir jetzt einfach, das auch so zu sehen, und sie haben es zum Glück schon ein bisschen länger antizipiert, aber die Freiheit und das Vertrauen, was sie uns gegeben haben, hat extrem geholfen, das hier als Mannschaft zu machen.
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, nicht als wir uns gesprochen haben jetzt im Podcast, sondern wir haben uns bei Cheftreff in Hamburg gesehen, tolle Veranstaltung, ist auch jetzt, glaube ich, im April wieder. Und ich hatte ja gerade gesagt, du teilst gerne Wissen, und dann hattest du mir da erzählt von einem Dokument, das du aufgesetzt hast, Learnings from Raising a Seed Round, wo du einfach mal deine Learnings runtergeschrieben hast, wie man eben, weil du, glaube ich, so oft gefragt wurdest, ne, wo du einfach gesagt hast, ich teile mein Wissen gerne, ich versuche hier mal so skalierend zu helfen. Jetzt rückblickend die letzten 2 Jahre, was wäre das nächste Dokument, was du aufsetzt?
Ich glaube, how to build a company. Was meine ich damit? Natürlich ist man auch eine Firma zumindest eingetragen, wenn man sehr wenig Leute ist, aber das ist sicherlich der Unterschied zu der Organisation, die wir jetzt haben. Und dieses Buch hätte wahrscheinlich verschiedene, oder dieser Artikel hätte wahrscheinlich verschiedene Kapitel. Ich selber schaue total gerne in das Buch von der ehemaligen Stripe CEO rein, die ja zu einem ähnlichen Thema was gesagt hat. Ich glaube, das ist so aus Gründersicht das, was ich jetzt am meisten gelernt habe, das Handwerkszeug dazu. Und jetzt zumindest für diese spezifische Stage, durch die wir gegangen sind, in diesem spezifischen quasi Space und auf die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, da würde ich gerne was zu runterschreiben, wenn ich die Zeit finde. Und es ist spannend zu sehen, dass das quasi sich dann auch sehr ähnelt mit den Erfahrungen, die andere machen, die vielleicht nicht Fintech entwickeln, sondern Deep Tech oder andere Themen, die vielleicht ein bisschen quasi länger brauchen, bis sie ein Produkt am Markt haben. Das ist, glaube ich, die Nische, auf die ich mich dann in meinem nächsten Artikel konzentrieren würde.
Super. Und jetzt habt ihr quasi wieder den nächsten Meilenstein erreicht. Was kommt jetzt als nächstes? Wo steht ihr jetzt gerade und was sind so die nächsten Schritte für dich?
Nachdem wir Anfang des Jahres die Lizenz erhalten haben, ging es dann natürlich darum, die in Betrieb zu nehmen. Und was heißt das? Das heißt quasi all das, was wir gebaut haben vorher, jetzt in Produktion zu nehmen. Das Ganze gemeinsam mit unserem Launchpartner Beatwest, die da ein wichtiger Sparringpartner für waren. Und mit denen haben wir jetzt die letzten Wochen über Schritt für Schritt getestet, optimiert und vorbereitet. Und quasi wir sind jetzt von unserer Seite an einem Punkt, wo wir sagen, und wo wir ihnen mitgegeben haben, hey, wir sind ready, wir können jetzt den Betrieb hier starten und ihr habt keinerlei Restriktionen mehr im Onboarding von Kunden. Und das ist die Botschaft, die wir ihnen gesendet haben, wie natürlich an den Markt sendet, okay, wir sind jetzt hier fully operational. Und das ist dann auch die Story, die Beatwest spielen wird. Ich bin da total happy, dass wir mit Sophie und Julia zwei mega produktfokussierte Gründerinnen dabei haben, die eine sehr ähnliche Mission haben wie wir. Und deswegen freue ich mich jetzt über die nächsten Wochen und Monate, sie dabei zu sehen, wie sie ihre quasi nächsten Schritte im Markt gehen und wir sie dabei unterstützen können, während wir, und ich glaube, du hast ganz richtig gefragt, okay, was heißt das für uns jetzt als nächstes? Während wir natürlich fleißig dran arbeiten, die nächsten Partner live zu bringen und da sind wir schon an mehreren Stellen dran und haben jetzt gut was vor und natürlich geht es auch darum, weitere Partnerschaften einzutüten, denn so eine Plattform wie die unsere, die macht vor allem Spaß, wenn du sie quasi über mehrere Partner nutzen kannst und wenn du mit dem, was du gebaut hast, ganz diverse Set an Use Cases bespielen kannst und ich glaube, das ist wirklich das größte Glück und Vergnügen für uns und für mich persönlich, da mit Partnern dran zu arbeiten, wie wir ihnen dabei helfen können, mehr Menschen zum Investieren zu bringen und das sind die Termine, aus denen ich immer rausgehe mit der absolut meisten Energie und da ist es extrem schön und rewarding zu sehen, dass es nicht nur die Fintechs sind, sondern auch etabliertere Player, die sich mit uns an den Tisch setzen und sagen, okay, was können wir denn jetzt hier gemeinsam machen, Freunde?
Man merkt dir auch die Energie total an, finde ich. Ne? Das ist super sympathisch. Zeitgleich hast du ja gerade gesagt, du brauchst aus dem Board und aus dem Investorenkreis niemanden, der dir sagt, dass du nicht schnell genug oder das Unternehmen nicht schnell genug ist. Was habt ihr jetzt für Stellschrauben gerade, um Geschwindigkeit aufzunehmen? An welchen Knöpfen könnt ihr da drehen?
Gute Frage. Ich glaube, als Gründer hast du immer quasi mehrere Ventile. Du hast externe, genauso wie interne. Intern schauen wir natürlich darauf, dass wir, also, und das haben wir von Anfang an mitbedacht, dass wir natürlich, so sehr wir quasi den Erfolg einzelner Partner wollen, dass wir natürlich hier eine standardisierte Infrastruktur bauen, die du wirklich guten Gewissens als Produkt bezeichnen kannst. Und genau das ist uns gelungen. Und diese Strategie werden wir weiterfahren, was natürlich im ersten Schritt manchmal vielleicht ein, zwei extra Schleifen mehr braucht, aber dann eben den Vorteil hat, dass nicht jeder Kunde quasi Custom Integration ist, sondern dass du die Dinger dann schneller abfahren kannst. Und das heißt, diese Stellschraube drehen war sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt, das Setup des Teams, viele, viele Leute hier, ist das die kleinste Organisation mit der kleinsten Verantwortung und der größten Möglichkeit, Impact zu haben, hands-on. Und ich glaube, da freuen sich einige drauf, dass sie das jetzt bald mit größerem Scope machen können. Und dann müssen wir uns sicherlich auch angucken, okay, wenn wir hier so viel Nachfrage vom Markt sehen, ist das nicht vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, darauf zu kapitalisieren und die Firma aufs nächste Level zu heben. Aber quasi gucken wir uns Schritt für Schritt an, wie es auf der Partnerseite weitergeht und passen unsere Pläne entsprechend da an.
Und apropos guter Zeitpunkt, jetzt kommt eine strategische, gemeine Frank-Frage. Wann ist denn für ein Unternehmen wie euch der richtige Zeitpunkt, um wieder Fundraisen zu gehen?
Ich glaube, wenn du beweisen kannst, dass Hypothese oder die These, für die du generell stehst, quasi, dass die eintrifft und dass du Proofpoints dafür sammelst. Und Proofpoints heißt natürlich vor allem Commercial Erfolg. Und da ist sicherlich so ein Zeitpunkt wie jetzt, wo wir viele von Anführungszeichen den Risiken, die mit uns einhergegangen sind, als man vor zwei Jahren in uns investiert hat. Viele von denen haben wir systematisch angegangen, viele von denen haben wir quasi überwunden und jetzt quasi geht es darum, das auf der Go-to-Market-Seite so zu demonstrieren und da haben wir gerade einen Lauf und so kann es gerne weitergehen und dann schauen wir, was sich daraus entwickelt.
Gibt es denn Dinge, die dir irgendwie noch so quer liegen, wo du sagst, da weiß ich noch nicht genau, wie wir sie lösen oder die irgendwie sich anders entwickeln, als du es gedacht hättest?
Ich glaube, ein Punkt, der für uns oder der für mich jetzt persönlich auch einfach mehr auf der Agenda ist, wie schaffst du es, die verschiedenen Welten zusammenzubringen. Was meine ich damit? Wir sind eine sehr diverse Firma. Und quasi das sage ich nicht nur mit dem Blick auf Länderherkunft, Sprachen, Kulturen, sondern sage ich vor allem auch mit dem quasi Blick auf Erfahrung. Wir haben hier von 23 bis 57 alles dabei, was insofern kulturell eine Challenge ist, als dass Leute anders sozialisiert sind, dass Leute andere Erfahrungswerte mitbringen und auch sicherlich aus anderen Bereichen kommen. Und das heißt quasi für uns geht es darum, wie schaffst du es, dass sowohl die Person, die 20 Jahre in Bank quasi und danach im Fintech miteinander gut zurechtkommt mit der Person, die 5 Jahre Tech-Startup gemacht hat. Beide total wichtig, beide brauchst du für quasi das, was wir am Ende hier kreieren. Wie alignst du die rund um die gleichen Ways of Working, die gleiche Kommunikation, die gleiche Kultur? Das sind Punkte, wo ich merke, okay, je heterogener deine Truppe ist, desto schwieriger ist es, das aufzubauen. Das ist sicherlich ein Punkt, wo wir jetzt und auch in Zukunft weiter viel Zeit rein investieren werden. Aber ich glaube, dass das ein Eckpfeiler des Erfolgs wird, aber wo wir sicherlich ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken müssen als andere Organisationen, die weniger Anforderungen haben, wenn es um Themen wie Planung, Strukturierung, Meetings etc. geht, als es bei uns der Fall ist. Dadurch, dass wir eben unser Innovationsdenke quasi und Agilität mit der Klarheit der Regulierung zusammenbringen müssen und wollen, weil wir wissen, dass das langfristig eine der Kerndinge ist, die uns erfolgreich machen wird.
Ich will jetzt nicht den Finger in die Wunde legen, aber du hast ja gerade gesagt, ihr musstet euch auch von ein paar Leuten wieder trennen, was, glaube ich, aber auch völlig normal ist. Ne? Beim letzten Gespräch, erinnere ich mich, hast du mir erzählt, dass du ins Hiring, in den Recruiting-Prozess eigentlich sehr stark involviert bist. Ne? Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber vielleicht kannst du dir mal sagen, was so deine Learnings daraus nochmal sind, weil ich glaube, Teamaufbau ist ja für viele so ein Ding, wenn du es richtig machst, kannst du dich total boosten, wenn du es falsch machst, kannst du dich total behindern und blockieren.
Absolut. Ich glaube, erstmal muss es den richtigen Erwartungswert haben. Und ich glaube, 100% richtig zu liegen, unmöglich. Nur 50% richtig zu liegen, wäre für mich persönlich in dem Business, was wir bauen, zu wenig. Und das heißt quasi, Designentscheidung 1, die wir getroffen haben, ist sicherlich, dass wir einen etwas heavieren Prozess haben, wo die Leute mehr Commitment zeigen müssen. Und wir aber auch entsprechend Commitment zeigen durch die Zeit, die wir investieren. Was sind Dinge, die für uns extrem gut funktioniert haben? Eines unserer Principles im Hiring ist, we are more convincing in person. Das heißt, wenn wir excited sind, mit jemandem zusammenarbeiten, dann versuchen wir quasi uns in Persona zu sehen. Und manchmal ganz amüsant, wenn Leute uns erzählen, dass wir das erste quasi persönliche Interview seit 3 Jahren sind, was sie führen. Aber es gibt dir einen viel besseren Eindruck und viel besseres Gefühl dafür. Kannst du dich hier sehen? Du kommst ins Office rein, hast ein Gefühl dafür, wie die Leute sich verhalten. Ist das, wie du es dir vorgestellt hast oder nicht? Diese Themen quasi sind sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, dass wir dadurch auch sicherlich erfolgreicher waren, Leute zu überzeugen. Du hast vorhin quasi freundlicherweise gesagt, man merkt wie meine Energie hier im Podcast an. Ich weiß, dass man das noch mehr merkt, wenn man quasi gegenüber sitzt. Und das ist was wir zu unserem Vorteil nutzen wollen. Ich glaube, das ist Learning Nummer 1. Learning Nummer 2, wir legen extrem viel Wert drauf, zu verstehen, wie denkt ein strukturiert Kandidat seine Arbeit und machen bei jeder wichtigen Rolle, nicht bei jeder Rolle, die alle sind wichtig, machen wir eine Case Study, so ein bisschen Proof of Work Style. Und ich persönlich aus meinem Datenset sage, es gibt eine extrem hohe Korrelation zwischen, wie gut ist die Case Study und wie wird das Interview, das danach passiert, performen. Und das ist kein Zufall, weil du da eben merkst, quasi passt das oder passt das nicht. Und das sind so zwei Themen, wo ich sagen würde, da haben wir viel gelernt. Und seitdem wir die Dinge machen, quasi haben wir viel mehr Klarheit auf den Hiring-Entscheidungen, die wir treffen. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal Entscheidungen, wo du sagst, okay, die Person bringt hier 3, 4 Dinge mit. Es gibt 1, 2 Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Wenn die klappen, dann wird das super. Wenn nicht, dann nicht. Und das Risiko bist du trotzdem bereit einzugehen, weil du den Menschen zutraust, dass sie das Potenzial haben. Das ist in den meisten Fällen so, manchmal aber nicht. Und dann ist es für alle Seiten besser, das schnell und klar zu kommunizieren. Denn im Zweifel macht es eben auch der anderen Person keinen Spaß, Erwartungen nicht zu erfüllen, zu strugglen im Day-to-Day. Und das heißt, so versuchen wir da ranzugehen und das hier immer sehr klar und transparent zu kommunizieren und einen entsprechenden fairen Prozess dahinter zu haben.
Ja, klingt super. Jetzt nehmen wir beide ja Fairness halber oder man muss sagen, leider nehmen wir auf am Mittwoch. Ich sage deswegen leider, weil ausgestrahlt wird es heute am Freitag. Dazwischen liegt eure große Party, euer Abendevent. Ne? Magst du nochmal ganz kurz erzählen? Wir können jetzt nicht retrospektiv drüber sprechen, aber was ihr da plant?
In aller Fairness, glaube ich, Party ist das falsche Wort. Wir nennen es unseren Lemon.Launch. Also wir freuen uns einfach, ein bisschen zurückzugeben an das Ökosystem, bringen Leute zusammen, die genauso wie wir eine Leidenschaft haben für das Thema investieren, Wertpapiere. Und ich freue mich schon total drauf, da nochmal von unserer Seite aus vorzustellen, woran haben wir jetzt gebaut, was ist da jetzt entstanden, wie sieht auch die Partnerschaft mit Weedvest aus, das ein Teil und dann gemeinsam mit ein paar Experten diskutieren, wie geht es weiter, wie entwickelt sich die Industrie von hier und ja, dann auch noch einfach mal ein bisschen zurückzugeben an alle Leute, die uns auf diesem Weg unterstützt haben, alle unsere Lemoneers, alle ihre quasi Significant Others, die in den Rücken freigehalten haben, aber auch unsere quasi Vendoren, Dienstleister und Partner, ohne die das hier alles nicht möglich wäre. Und das ist für mich eine Geste quasi, um einfach Dankbarkeit zu zeigen, denn das Ganze geht nur, weil wir das Glück haben, mit vielen guten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, die Extrameile gegangen sind in den letzten 2 Jahren.
Klingt super. Dann drücke ich dafür die Daumen. Ich drücke auch für das wirklich das Jahr, das 2024 das Jahr der Lemmen wird. Da drücke ich alle Daumen. Wann sprechen wir uns wieder hier im Podcast? Was ist das nächste große Announcement, was kommt?
Du, ich hoffe, Partner. Wir haben Lust, quasi im Markt vor Ort zu machen und dementsprechend ist das ganz klar das, worüber wir uns definieren. Und da hoffe ich, dass das dann auch eine Podcast-Einladung mit sich herbringt. Wenn nicht, dann werden wir nochmal versuchen, einen draufzulegen oder lassen wir uns da was einfallen, wenn es soweit ist.
Sehr cool. Und bei euch auf der Bühne morgen Abend ist auch Pip Klöckner. Der wurde mal gefragt im Podcast, was er gegründet hätte, wenn er nicht jetzt Doppelgänger und Private Equity machen würde. Was wäre denn dein Thema, wenn du nicht Lemon Markets gemacht hättest?
Also, gute Frage, auf die ich gerne gute Antwort hätte. Und mich fragen immer wieder Leute, na, was sind so Probleme, die du dich noch anguckst? Und ich ist also nichts, weil ich bin hier so fokussiert auf das, was wir tun und hier gibt es noch so viel zu machen. Ich glaube, ich hätte was Ähnliches gemacht, aber vielleicht nochmal versucht, das einen anderen Ansatz zu wählen, aber dementsprechend habe ich da gar nicht so viel was ich mitgeben kann. Auf einer persönlichen Seite, wenn ich nicht die Company bauen würde, dann hätte ich, glaube ich, total Spaß dran, mich als Autor zu versuchen. Aber ich habe für mich erkannt, dass ich da wahrscheinlich nicht Top 1% der Welt bin. Dementsprechend meine Idee, selber eine gute Story zu schreiben, die ich danach auf Papier bringen kann. Aber das ist noch Work in Progress.
Trotzdem eine sehr coole Antwort. Max, dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg für morgen Abend und dann eben auch für die nächste Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Von meiner Seite aus nicht. Vielen, vielen Dank, Jan.
Perfekt. Bis dahin, ne? Ciao.
Ciao, ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.